Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Zehntausende Menschen waren gestern Abend wieder auf der Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Und wieder gab es dabei auch Übergriffe auf Polizisten, Anzeigen und Festnahmen. Wir reden immer wieder darüber, dass die Stimmung in der Gesellschaft radikaler zu werden scheint. 2 Jahre Pandemie liegen jetzt hinter uns. Neue Zahlen zu politisch motivierten Straftaten scheinen das jetzt zu bestätigen. Katharina Hamberger.
Im vergangenen Jahr sind laut einer vorläufigen Statistik des Bundeskriminalamtes 47.303 politisch motivierte Straftaten begangen worden. Die höchste Zahl, seitdem es die jährliche Statistik zu diesen Taten gibt. Also seit 20 Jahren. Das geht aus einer kleinen Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess an die Bundesregierung hervor. Die meisten Straftaten wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, von Tätern oder Täterinnen aus dem rechten politischen Spektrum begangen. Mit etwas mehr als 19.000 ist die Zahl der Taten allerdings um fast 19% zurückgegangen. Ebenso gab es weniger Straftaten, die zum politisch linken Spektrum oder den Phänomenbereichen ausländische Ideologie und religiöse Ideologie gezählt werden. Einen massiven Anstieg gab es allerdings bei den Delikten, die keinem der Spektren zugeordnet werden konnten. Waren es 2020 noch rund 8.600, führt das BKA für das vergangene Jahr mit rund 17.600 mehr als doppelt so viele politisch motivierte, aber keiner Richtung zuzuordnende Straftaten auf. Ähnlich verhält es sich mit den politisch motivierten Gewalttaten, einem Teilbereich der Straftaten. Darunter fallen zum Beispiel Tötungsdelikte, Körperverletzung, Widerstandsdelikte, Raub und Sexualdelikte. Insgesamt ist die Zahl dieser Taten 2021 leicht zurückgegangen, von rund 3.400 auf ungefähr 3.200. Die meisten Delikte werden hier von Tätern und Täterinnen begangen, die dem linken Spektrum zugeordnet werden. Allerdings mit 1.066, rund 500 Gewalttaten weniger als 2020 aus diesem Phänomenbereich. Auffällig ist auch hier der starke Anstieg bei den Taten, die zu keinem politischen Spektrum gezählt werden. Denn auch bei den Gewalttaten hat sich hier die Zahl innerhalb eines Jahres fast verdoppelt, von 591 auf 1.047. Auch bei den fast 3.900 erfassten Angriffen auf Amts- und Mandatsträger und Trägerinnen, rund 800 mehr als 2020, können die meisten, nämlich fast 3/4, nicht zugeordnet werden. Von den 120 polizeibekannten Gewalttaten gegen Mandats- und Amtsträger und Trägerinnen fallen 98 in diese Kategorie. Die Zahlen der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität sind nur vorläufige, da noch weitere Taten nachgemeldet werden können.
Also offenbar mehr politisch motivierte Straftaten aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Ein Thema für Julian Jung, Leiter der Forschungsgruppe Radikalisierung beim Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Dittmer.
Herr Jung, macht Corona uns jetzt alle zu Radikalen?
Nein, sicherlich. Erstmal, was sind alle? Das insinuiert so ein bisschen auch gerade, was vorher gesagt wurde, dass wir uns mit einer Radikalisierung der Gesellschaft oder der Mitte auseinandersetzen. Die Zahlen auch in anderen Erhebungen zeigen eigentlich ein bisschen etwas anderes. Also wir haben relativ starke demokratische Milieus oder Zustimmung zur Demokratie. Wir haben eher eine qualitative denn eine quantitative Zunahme der radikalen Milieus. Insofern diese Zahlen, die wir jetzt heute als vorläufige Zahlen zur politischen motivierten Kriminalstatistik bekamen, sind wenig überraschend, bestätigen vieles, was wir wissen, aber sind deshalb trotzdem ein Anlass für weitere Wachsamkeit.
Aber der Hintergrund ist schon Corona.
Nicht unbedingt. Also natürlich, die Zahlen speisen sich jetzt erheblich daraus, auch was vorhin zitiert wurde, dass es eben sehr viele Zuordnungen gibt zu dem Spektrum, die sich weder einem politischen noch einer anderen Ideologie zuordnen lassen. Das spricht sehr für Dinge, die sich um diese Corona-Proteste herum entwickelt haben, aber auch das ist nicht unbedingt neu. Wir hatten ähnliche Phänomene schon bei Pegida und den anderen IDAs, die sich da so dranhingen, dass es dort zu einer großen Vermengung von verschiedenen Spektren oder Ideologien kam. Das ist nicht neu. Was wir aber sehen, ist, dass es eher einen Befund bestätigt, den wir schon lange in der Forschung haben, dass eben Radikalisierungsverläufe sehr, sehr vielfältig sind und oft hier Religion oder politische Zuordnung auch überbetont wurde in der Erhebung. Hier geht es tatsächlich oft darum, dass in Krisensituationen, in persönlichen Entwicklungsfeldern, Kriminalität, anderen Bereichen sich Radikalisierungsphänomene verorten und die dann sehr unstet verlaufen. Und oft wird da die Ideologie oder das politische Spektrum überbetont. Und das zeigt sich hier in den Zahlen auch sehr, sehr deutlich, auch schon vor Corona. Aber Corona ist ein Abbild dessen, die Corona-Proteste.
Und wieso ist das so? Wie erklären Sie sich das? Fallen Hemmschwellen? Sind die Leute nach 2 Jahren Pandemie einfach so genervt?
Wie gesagt, die Zahlen nehmen nicht so gewaltig zu im Vergleich zu vorher, aber klar ist, dass wir natürlich um diese Corona-Proteste her eine gewisse Mobilisierung sehen. Und diese Mobilisierung, Sie haben gesagt, 47.000 sind jetzt hier auch straffällig eingeordnet. Das ist eine sehr hohe Zahl, aber spiegelt jetzt nicht wieder, dass wir hier aus einer Corona-Müdigkeit wieder gespiegelt sehen, sondern hier mobilisiert auch sehr geschickt die Rechte beispielsweise in diese breitere Testmilieus hinein. Mhm. Wir sehen aber andere Zahlen natürlich, dass es heute die Caritas-Zahlen, die veröffentlicht wurden und andere, das sind ja auch Zahlen, wo so ein gesellschaftliches Grundunbehagen dargelegt wird, dass man vermutet, dass das Wir-Gefühl oder gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Gesellschaft sinkt. Aber es ist eher eine Wahrnehmungsfrage.
Caritas, Sie sprechen die Umfrage an. Das ist eine Umfrage, wonach 72% der Menschen in Deutschland meinen, durch die Corona-Pandemie hätte der gesellschaftliche Zusammenhalt gelitten. Mich hat es fast ein bisschen erstaunt. Mein persönlicher Eindruck ist ein ganz anderer. Man kommt viel schneller ins Gespräch in Corona-Zeiten mit Menschen, mit denen ich sonst nie geredet hätte. Man gibt sich Tipps zum Impfen oder tauscht Regelkenntnisse aus. Wie ist Ihr Eindruck, beziehungsweise was sagen Ihre Daten?
Genau, also die persönliche Ebene erstmal, mir geht es genauso wie Ihnen. Also man redet sehr viel darüber, man versucht Regeln zu verstehen, Änderungen zu verstehen und das persönliche Leben anzupassen. Das sind aber auch Ermüdungserscheinungen, die man da hat. Unsere Zahlen, also erstmal die Zahlen, die Sie zitiert haben von der Studie, sagen ja 72% der Befragten empfinden es so, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt sinkt und das Wir-Gefühl sinkt. Das ist erstmal natürlich auch ein Abbild dessen, wie der öffentliche Diskurs wahrgenommen wird, wie man den medialen Diskurs wahrnimmt. Das heißt ja nicht unbedingt, dass sich das mit dem persönlichen Empfinden deckt oder der subjektiven Erfahrung deckt, sondern das ist der Spiegel dessen, wie Medien, Wissenschaft, Politik darüber kommunizieren und sprechen. Deshalb sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Wir selber haben keine aktuellen Zahlen dazu erhoben oder keine Befragungen durchgeführt, wie tatsächlich mit Corona oder Ermüdung umgegangen wird. Aber es deckt sich sehr mit dem, was Sie gerade geschildert haben.
Würden Sie trotzdem sagen, Corona ist nun noch nicht vorbei und wir wissen auch immer noch nicht wann. Man muss da irgendwie noch mal versuchen, gegen anzugehen. Wir reden von Anfang an über bessere Kommunikation zum Beispiel.
Genau, also was kann dagegen getan werden, gegen dieses Empfinden der Müdigkeit, gegen vielleicht auch dann die Milieus, die sich darin radikalisieren? Und da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, das ist mediale politische Kommunikation. Also hier gibt es einige Facetten, die, glaube ich, zu verbessern sind. Da geht es um Stetigkeit, um Klarheit, aber auch um Ehrlichkeit und auch um Ehrlichkeit, Freiheitseinschränkungen, die als solche empfunden werden, dann auch ehrlich anzusprechen und diese Betroffenen vielleicht auch anzusprechen. Das ist das eine. Und dann gibt es aber etwas, was wir seit vielen Jahren aus der Forschung heraus auch fördern, wo auch tatsächlich politisch ja schon sehr viel umgesetzt wird, aber wo man noch sehr viel mehr tun kann. Und das ist, dass wir nachhaltige gesellschaftliche, also Resilienz oder Stärkung aufbauen müssen über politische Bildung, über Prävention, Medienkompetenz, Streitkompetenz. Das sind sehr, sehr langfristige Ziele in allen Bereichen der Bildung, von der frühkindlichen bis zur Erwachsenenbildung, die dort hineinkehren. Und das sind sicherlich zwei Dinge, die man systematisch verfolgen muss.
Sagt Julian Jung vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen, Frau Dittmer.